Mit Markus Kräuter habe ich in der aktuellen Folge einfach gemacht gesprochen. Er ist nicht nur CEO von Zinsbaustein.de, sondern investiert auch selbst in Immobilien und hat in seiner Karriere umfassende Erfahrungen in der Finanzbranche gesammelt. Er hat mir verraten, wann er in seine erste Immobilie investiert hat, worauf es aus seiner Sicht auch in der aktuellen Phase ankommt und welche Entwicklungen am Immobilienmarkt er erwartet. Viel Spaß mit der Folge. Wir starten in die neue Folge mit Markus Kräuter. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Markus. Wie geht's dir?
Ja, hallo auch in die Runde und danke an die Zuhörerschaft. Wie geht's mir? Busy. Ja, war bei den letzten Wochen und Monaten busy, weil wir uns anpassen mussten an die neue Welt. So sind wir jetzt busy, weil wir uns angepasst haben. Aber busy ist einfach die richtige Beschreibung.
Busy. Ja, im Intro habe ich dich schon als Geschäftsführer, du hast gerade gesagt, wir, damit meinst du wahrscheinlich auch Zinsbaustein.de, denn ich habe dich jetzt Geschäftsführer auf Zinsbaustein.de schon kurz vorgestellt. Für die, die Zinsbaustein.de nicht kennen, kannst du vielleicht mal ganz kurz umreißen, was ihr tut.
Ja, wir sind eine digitale Investmentplattform, gegründet worden von einem klassischen Inkubator zusammen mit einem Projektentwickler. Vor inzwischen über 7 Jahren und im Zuge der damals aufkommenden Crowdfinanzierungsthematik, also die Möglichkeit vom Gesetzgeber unter bestimmten Umständen ohne Prospekt Investments anzubieten und dann Kleinanleger, Selbstentscheider da rein investieren zu lassen. Und in diesem Zusammenhang hat es dann uns auch gegeben und seit 2,5 Jahren darf ich jetzt die Geschicke auch mitlenken. Dieses Unternehmen ist also sozusagen Geschäftsführer zweiter Klasse. Was machen wir? Wir sind sehr stark im Bereich Mezzaninfinanzierung für Projektentwicklungen. Warum eigentlich? Weil da natürlich sehr viele Hebel drin liegen, was Gewinnmargen und Ähnliches angeht und dass eben entsprechend dort gute Renditen gezahlt werden konnten. Insofern, wenn man zwei Worte hört, Mezzanin und Real Estate, dann sind wir natürlich auch in den letzten 6, 8, 12 Monaten in einem Fahrwasser umhergerudert, was anspruchsvoll war. Schwimmen uns da gerade frei, bauen gerade sehr viele andere Themen auf, gehen in den Bereich Renewables und versuchen da unserer Anlegerschaft eben möglichst viel Spektrum jetzt zu bieten und nicht nur so eine Monokultur in einem Bereich. Das in a nutshell.
In a nutshell, sehr gut. Ja, in einfach gemacht fokussieren wir uns ja auch immer so ein bisschen auf den persönlichen Weg unserer Gäste. Deshalb nimm es mal mit. Also, was hast du vor deiner Position als Geschäftsführer bei Zinsbaustein.de gemacht? Ja, gib uns mal einen kurzen Überblick über deinen Lebenskarriereweg, wie auch immer man es nennen.
So, wenn ich euch das Baujahr verrate mit 71, ich also insofern 53 bin, dann kann das länger oder kürzer dauern. Ich halte nebenher Vorlesungen an der Uni und da habe ich jetzt aufgehört, einen Lebenslauf in Jahren darzustellen, sondern habe Blöcke gebildet. Und in der Tat, ich habe 90 eine Banklehre gemacht bei der Deutschen Bank, bin dann dort im Zuge auch der damals deutschen Einheit und der Notwendigkeit, dass Fachkräfte in den Osten rübergehen, um dort Aufbauarbeit zu leisten, 93 nach Dresden gegangen. Und dann kommen die Blöcke. Ich habe im Prinzip 8 Jahre Corporate Finance bei der Deutschen Bank gemacht, wenn man die Lehre mal mit reinnimmt. Dann war ich über 10 Jahre im Bereich Projektentwicklungstätig, also auf der anderen Seite bei Projektentwicklern. Ich habe 8 Jahre Risikomanagement in Banken gemacht. Ich war im Transaktionsmanagement. Ich war mal in Luxemburg selbstständiger Transaktionsberater. Also ich habe im Prinzip, wenn du so willst, was die Finanzierungswelt angeht, aus der Kellerecke Risikomanagement Bank und damit BaFin-Nähe über Transaktionsmanagement Bank, über Transaktionsmanagement Real Estate bis hin zu Bilanzierung, also Leiterbilanzierung und Leiterrechnungswesen eines Projektentwicklers, die ganze Seite von links nach rechts mir angeschaut. Und wenn ich eben jetzt heute eine digitale Investmentplattform für Real Estate leite, dann ist das, die im Übrigen BaFin lizenziert ist, dann kommen immer wieder Episoden aus meinen letzten über 30 Jahren auf den Tisch, die ich gut gebrauchen kann und wo ich einfach dann Erfahrungen rausgreifen kann. Was auf Kürze, wenn du ein paar Namen von Unternehmen hören willst, ich sag mal Deutsche Bank bei der Beginn, da war ich in der DK Bank, also nicht beim Fonds, sondern in der reinen früheren deutschen Girozentrale.
Dann war ich bei Vigil Career Stage, später CR Immo, war da auch in Wien eine Zeit lang, für die Deutsche nochmal in London und dann eben in Luxemburg für Jones Lang LaSalle eben im Bereich Transaktionsmanagement, Debt Advisory und eben jetzt Plattform Digital Investment Real Estate Zinsbausparen.de.
Du hast es schon gesagt, sehr, sehr umfassende und vielseitige Erfahrung in der Finanzierungsbranche, große Namen, spricht dann eben auch für Erfahrungen, die du reichlich mitbringst. Kannst du dich noch erinnern, wie bei dir denn so das Interesse für jetzt Immobilien speziell anfing? Wie ging das los? Woher kommt das?
Eigentlich mit dem Wechsel zur DEKA Bank. Also ich war ja vorher Corporate Finance und bin da in die Projektfinanzierung gegangen und in Projektfinanzierung war auch direkt Immobilienfinanzierung mit dabei. Das heißt, ich habe erstmal aus der Corporate-Welt kommen Sachen, die zufinanziert, wie zum Beispiel die vierte Röhre des Elbtunnels. Also reine, wirklich öffentlich, public-private partnerships, solche Modelle. Und dann war der Weg in die Immobilienfinanzierung, klassische Immobilienfinanzierung nicht mehr weit. Also insofern, ja, wenn du so willst, mit dem Eintritt 98 in die DEKA Bank, gerechnet von dort 26 Jahre, hat sich das dann zunehmend entwickelt und eben die Fertigkeiten, insbesondere auf der Seite der Projektentwickler, war natürlich die mich am weitesten vorangebracht haben, was diesen Blick auf Immobilien angeht.
Also dieser Blick, das Interesse auf Immobilien hat sich irgendwie immer weiter zugespitzt seit 98. Habe eben schon gesagt, wir konzentrieren uns hier auch immer so ein bisschen auf die persönliche Geschichte, übrigens auch auf die persönliche Geschichte mit Immobilien und eigenen Investments. Deshalb möchte ich mal gerne über deinen persönlichen, privaten Adam-Immobilienmarkt sprechen. Wann hast du in deine erste Immobilie investiert?
Mich erschrecken, da gab es ein paar Zuhörer, die noch nicht geboren waren, 1993. Und zwar bin ich damals, als ich rüber bin in die neuen Bundesländer, habe ich mir anstatt zu mieten tatsächlich eine Einzimmerwohnung gekauft, würde man heute sagen Micro-Living, und habe dort direkt im Eigentum gewohnt und habe das später dann sogar, als ich nach 2 Jahren zurück bin, es gab ja damals steuerliche Vergünstigungen mit einer Sonder-AFA, die konnte ich damals noch nutzen, habe also insofern einerseits den Selbstnutzen gehabt und damit an einer gewissen Wertsteigerung teilgenommen im Laufe der Jahre und habe aber steuerlich davon nochmal profitiert. Also wenn du so willst, 93.
Okay, die erste Immobilie 93, damals ja, wie ich gerade rausgehört habe, einfach zur Selbstnutzung. Ne? Also ja, das hat sich dann irgendwie auch als Investment vielleicht gerechnet später, war ja erstmal zur Selbstnutzung. Kannst du dich da auch noch erinnern, was dann so die erste reine, von Anfang an als Kapitalanlage konzipierte Immobilie war, die du gekauft hast?
Die kam dann 2005, ja. Also deutlich später. Ich bin in der, ja, das war halt schon bedingt durch das ständige Umziehen. Also ich bin ja für die Deutsche alle 2 Jahre umgezogen. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass du, wenn du so ein Investment machst, selbst wenn es eine Kapitalanlage ist, dass du in der Nähe bist, dass du das in der Region machst, vielleicht bin ich da ein bisschen skeptisch eben. Du brauchst schon einen guten Verwalter, wenn es halt ganz woanders ist. Und ich halte viel davon, notfalls mal selber hinzufahren. Na, oder mal notfalls selber einzugreifen oder mal zu gucken, ob denn jetzt das Drama, was der Mieter dir beschreibt, wirklich ein Drama ist. Oder ob er wirklich mal sagt, jetzt mein Freund, jetzt holen wir mal einen Draht und binden uns zusammen und dann ist auch wieder gut. Ja, also diese Nähe hat dazu geführt, dass ich erst, als ich wirklich dann im Rhein-Main-Gebiet safe war, habe irgendwann gesagt, ich höre auf, alle 2 Jahren umzuziehen. Und bin eigentlich seit 98 auch in Rhein-Main-Gebiet, ein bisschen später dann auch klar, dass ich da bleibe. Und dann ging es eigentlich das erste Mal an ein Dreizimmer. Das waren so 3 Wohnungen oder so ein Haus mit 3 Wohnungen, die man separat vermieten konnte.
Okay, bei welcher Motivation hast du damals angefangen, in Immobilien zu investieren? Welches Ziel hatte das?
Langfristigkeit, ganz klar zu sagen, also ich sag mal, dass wenn du es ja richtig aufbaust mit Mieteinnahme versus Kapitaldienst, dann ist es ja, wenn du eine gute Immobilie hast, wenn du Glück hast, ein Selbstläufer, ne, hast vielleicht dauerhaft Mieter drin, musst nicht ständig irgendwelche Aktivitäten starten, dann tilgt sich da ein Darlehen, nicht von selber, aber eben durch die Einnahmensituation sauber runter. Du machst losgelöst davon, dass du auch noch eine Wertsteigerung hast, die in der Immobilie auf die ganz lange Sicht einfach nicht zu verleugnen ist, hast du einfach ein sich selbst tragendes System. Und wenn du das gescheit aufbaust, kannst du damit eben langfristigen Vermögensaufbau betreiben, ohne dass es dich im Daily Business so einschränkt, dass du klassischerweise, das kennst du die Familien, die sagen, ich gehe jetzt ins Haus und sind mal 3 Jahre mal nicht in Urlaub. Ne, so, also das ist nicht so ein Konzept, was ich gut finde. Also das Konzept eines einer Kapitalanlage muss irgendwo ohne viel Zubuttern sich selber tragen und dann schon selber ins Geld gehen. Und das sind, glaube ich, die besten Investments.
Jetzt werden hier einige, die zuhören, vielleicht denken, naja, aber wenn es um Langfristigkeit geht, Vermögensaufbau, vielleicht private Altersvorsorge, könnte ich das ja auch in anderen Anlageklassen tun. Jetzt hast du einiges an Erfahrungen unter anderem oder vor allem am Immobilienmarkt und Immobilien gesammelt. Was würdest du mit deiner Erfahrung sagen? Was sind die entscheidenden Vorteile, die Immobilien als Anlageklasse haben, im Gegensatz zu anderen?
Ich sag mal, tatsächlich ist die Immobilie, und das war ja meine Eingangsmotivation 93, am Ende kannst du sogar selber reinziehen. Ja, also, ne, also das kannst du mit Aktien und Anleihen und Gold und allem, ja gut, Gold kannst du noch eine Kette draus machen und sie umhängen, ja, aber nee, Spaß beiseite. Das ist tatsächlich für mich ein Wirtschaftsgut, was du notfalls selber nutzen kannst. Und wenn du also auch weiter denkst, wenn du in Richtung, wir sind ja jetzt in der privaten Altersversorgung, wenn du als Alter denkst, naturgemäß denkst, mit 30 dich drüber nach, wo du denn bitte als 85-Jähriger irgendwann mal liegen willst oder gepflegt werden willst. Trotzdem ist es eben schon ein Konzept zu sagen, warum nicht mal in so eine Einheit investieren mit dieser, es gibt ja Modelle, wo du eben notfalls auch selber reingehen kannst, warum das nicht tun? Über allem schwebt natürlich die Aussage, es ist immer eine Beimischung. Also du mach nicht nur Immobilie, mach nicht nur Aktien, mach nicht nur Anleihen, mach nicht nur Gold, mach nicht nur, keine Ahnung, Bilder, Oldtimer, was es alles gibt, sondern misch es bei. Und da ist sicherlich ist die Immobilie das Erste, was man in so einem Baustein dazu packt? Wahrscheinlich nicht, weil die Summen einfach tendenziell ein bisschen größer sind. Also vielleicht macht es am Anfang Sinn, einen Aktiensparplan zu machen, dass man erstmal einen Grundstock legt, den Grundstock dann umschichtet oder zu Teilen umschichtet und dann eben damit arbeitet. Im Gegensatz zu eben Kapitalmarktprodukten ist die Immobilie nicht so fungibel. Also zumindest in der klassischen, ich stehe im Grundbuchfonds. Und das ist sicherlich etwas, dann wie ich schon sagte, das erste Stück Investment deines Lebens ist vielleicht eine Immobilie, aber vielleicht auch was anderes.
Mhm. Beimischen, wie du es genannt hast, oder ist irgendwie so ein Mix in der eigenen Anlagenstrategie, ist, glaube ich, etwas, was alle, die mit denen ich hier gesprochen habe, eigentlich immer gesagt haben. Und das glaube ich, auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
Mhm.
Du hast eben ganz kurz von deiner ersten Immobilie, in die du selbst gezogen bist, dann berichtet. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist. Wenn es kein gutes Beispiel ist, nimmst du vielleicht die zweite Immobilie, die du rein als Anlagenklasse gekauft hast. Aber du kannst doch mal sagen, wie hast du die Immobilien, die erste oder die zweite, ausgesucht? So nach welchen Kriterien? Wie bist du da rangegangen? Ja, worauf sollte man bei der ersten Immobilie als Kapitalanlage aus deiner Sicht besonders achten?
Ja, also wir nehmen als Beispiel tatsächlich die zweite, weil die erste war bezogen auf den Arbeitsplatz. Also deshalb kein sauberes Kriterium. Bei der Unabhängigkeit, bei der Entscheidung, warum ist es die zweite geworden? Ich habe irgendwann angefangen, Zeitung zu lesen. Und 2005, klar, es gab schon Immoscout and the likes, ja, aber es gab auch immer noch Menschen, die die gute alte FAZ, Frankfurter Rundschau und Ähnliches benutzt haben, um dort zu inserieren. Ja, also habe angefangen, mich umzuschauen und irgendwann kam ein nennen wir es ein gebrauchtes Haus von einem Menschen. Wir kamen also ich bin direkt auf den zugegangen, kein Makler, nichts. Und habe dann gesehen, dass das ein Mensch ist, der eben sich verkleinern wollte. Dazu eine Situation, dass er eben, es ist ein Hanggrundstück, also ganz offensichtlich war das mit den Treppen nicht mehr so einfach in seinem Alter. Also hat er einen Grund gehabt zu veräußern. Und das war dann etwas, wo ich angefangen habe zu sprechen und dann auch in der Lage war, das erfolgreich zu beenden. Was waren die Kriterien? Die gute alte Lage ist und bleibt ein Kriterium. Es ist an einer Stelle, wo eben in 10 Minuten fußläufig eine S-Bahn fährt, die nach Frankfurt reinfährt. Das heißt also ganz klar ein Rückzugsstandort im Grünen, aber dennoch mit, was war das, 25 Minuten Fahrzeit zum Hauptbahnhof oder Taunusanlage, Hauptwache, wo auch immer in der Stadt. Und das ist einfach, zumindest für den Ballungsraum, einfach das Kriterium Nummer eins, dass du eben vielleicht doch nur ein Auto brauchst und nicht zwei Autos, um überhaupt von A nach B zu kommen. Und insbesondere auch noch zur Arbeit kommst, wenn es schneit. Jetzt zu dem Zeitpunkt 2005 war Homeoffice kein Thema. Ja, und deshalb, also das ist heute sicherlich, haben sich die Kriterien S-Bahn vielleicht ein bisschen abgeschwächt, glaube ich aber gar nicht. Ja, und gerade da musst du einfach, was ist, das sind die Hauptkriterien, das braucht eine Grundversorgung im Ort für mich. Also Anschluss ist der erste, das zweite Grundversorgung, es gibt eine Apotheke, es gibt immer noch den Bäcker, es gibt einen kleinen, was ist das, Nahkauf oder so, dieses Lokalkonzept, das kleinste Konzept von den Rewe angebundenen. Und so, dass du wenigstens eine Grundversorgung im Ort hast. Also es gibt zwei Ärzte, es gibt einen Hausarzt, der ist auch noch nicht so alt, dass er nächstes Jahr aufhört. Und das sind alles so kleine Elemente, wo du aufpassen musst. Ja, wenn du fürs Sonntagsbrötchen schon ins Auto steigen musst, dann ist das für mich ein Standort, den ich persönlich nicht anschauen werde. Sondern wenn ich sage, da wollen soll Mieter rein, die im Zweifel auch wieder rausgehen und dann brauchst du auch wieder neue Mieter, dann sind die Kriterien, wonach der Mieter entscheidet, ist, dass er eben zur Arbeit kommt und dass er eine Grundversorgung hat, ohne, wie gesagt, jeden Tag ins Auto zu schauen. Dazu, aber das ist heute auch schon wieder leichter, du brauchst einen schnellen Internetzugang, du brauchst einen gescheiten, gescheite Telekom, gescheite sonstige Infrastruktur, das eben. Das sind die wesentlichen Kriterien, aber das unterscheidet sich nicht vom institutionellen Investor, der ein Bürohaus kauft. Ja, da ist der Mieter halt ein Unternehmen und hier ist der Mieter eine Privatmensch, Privatgruppe, die eben die Fläche nutzt und Attribute hat, die sie selber anlegt. Ich glaube, das Gesundeste ist, immer zu sagen, und deshalb komme ich ja immer auf den Bezug, man kann durchaus selber reinziehen, sich auch die Frage zu stellen, würde ich sogar selber da reinziehen? Ja. Und dann ist das für mich das Hauptkriterium. Und dann gucke ich auf die Rendite. Also Rendite, jetzt die letzten 0,2% rauszuholen, PA. Und am Ende ist es nicht. Ich habe den im Zweifel an dem Zeitpunkt, als ich gekauft habe, auch ein bisschen überbezahlt, weil ich den Deal haben wollte. Also ich war Zweiter auf der Liste und habe mich dann auf 1 bewegt, neutral formuliert. Ja, weil das auf lange Sicht einfach funktioniert. Und ich glaube, dass du sagtest ja, was unterscheidet das mit den Aktien und Ähnlichem? Auf lange Sicht ist eine Immobilie einfach das Positive unbeweglich, genauso wie es ja negativ ist, dass es unbeweglich ist, aber das Positive ist, es ist unbeweglich an der gleichen Stelle und hat eine Qualität, die kann man beeinflussen durch bauliche Maßnahmen, aber insgesamt nimm deine Kriterien, warum du selber reinziehst und wenn du meinst, ich würde da selber reinziehen, dann kannst du eigentlich mit dem, was du da erwirbst, nicht wirklich daneben liegen.
Also vor allem hast du ja am Anfang die Lage, wie man immer so sagt, ne, auch die Mikrolage und dann sich die Frage zu stellen, ja, würde ich selber reinziehen. Gibt es noch sowas, ja, ich gehe jetzt mal so spezifisch an der Immobilie, also wenn du die besichtigst, worauf du da achtest, wenn du die das erste Mal siehst, hast du da Dinge, wo du immer hinschaust, was du immer tust?
Ja, Heizungsraum. Ja. Also nee, die Kleinigkeiten, guck dir an, wie die Rohre aussehen, guck dir an, wie die Heizung aussieht, die Protokolle, der Schornstein, mach mal das Ding auch unten Asche drin, ich sehe, nachdem wir Heizung abblast. Dann eben geh aufs Dach, guck dir an, wie die Pfannen aussehen. Es geht ja schon los, ob in den Dachrinnen, die hier die Polsterchen drin liegen, die dann sich übers Jahr aus Staub und Grünabfällen auf dem Dach bilden. Liegen die da drin? Ist das gepflegt? Hat er das im Griff gehabt? Ist da jemand, der drüber guckt? Ist das Dach insoliert? Also ne, die üblichen Sachen. Und dann eben inzwischen auch eben Telekom-Infrastruktur. Nicht, also ohne Glasfaser solltest du heute, glaube ich, keine Immobilie haben oder zumindest die Perspektive, dass es nächste Woche kommt.
Ja, absolut, absolut verständlich. Lass uns aber jetzt mal ein wenig nochmal genauer auf dein Portfolio schauen. Wie sieht das im Moment aus? Wie sieht das zurzeit aus, Dennis?
Also bin tatsächlich gerade in der Situation, dass ich ein etwas älteres Gebäude habe, wo ich vor der Frage stehe, ob ich selber renoviere, also Green Deal mache oder ob ich das jemand in die Hand drücke, der sich dann selber darum kümmert, bis hin zum Eigennutzer. Das ist tatsächlich eine Frage, die mich jetzt seit 6 Monaten beschäftigt. Wo ich denke, okay, ist das jetzt der richtige Moment, wo ich Platz nehmen sollte oder nicht, oder soll ich es doch selber machen? Es sind ja schon jetzt der ein oder andere Anreiz ist da, der ein oder andere Fördertopf ist da. Na, also kannst du das mit den bestehenden Mietern machen, musst du vielleicht mit denen doch ein eine Idee entwickeln, wie man das verändert, die Mietsituation oder tragen sie es mit oder sind sie bereit, da mehr zu zahlen. Also das ist tatsächlich gerade ein ganz großes Thema, ob ich es selber mache oder nicht. Also natürlich steckt im Selbermachen viel drin, also hast du dann noch eine schöne Ableckung zum Job. Andererseits, ich habe auch genug zu tun, dass ich eigentlich keine Lust habe, mich dadurch ablecken zu lassen, um nicht zu sagen, vielleicht nervt es ja auch, das selber zu machen. Ja, und ja, das ist so, ist gerade genau das Thema. Und ansonsten, ich bin kein Mensch, der jetzt sagt, ich gucke jetzt mal durch die Zeitung und guck mal, wenn die Insolvenzen kommen, wo ich dann Schnapper mache. Das ist mir alles zu viel Aufwand. Wirklich so, wie ich sage, das ist mir alles zu viel Aufwand. Ich brauche dann schon irgendwo ein Rundum-Sorglos-Paket, was ich handeln kann. Und ja, auch da, wie bei der Entscheidung vorher. Ich gucke halt dann, wenn ich sage, okay, es wird wieder Zeit, irgendwas zu tun, dann guckt man halt in die Zeitung und schaut, was da kommt. Ja, und wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, optimiert euch nicht zu Tode. Es ist wie beim, keine Ahnung, wenn du mal irgendwo in einem Restaurant bist und du empfindest es eigentlich persönlich als zu teuer, aber du sagst, das Setting passt jetzt gerade und ich bin bereit, dieses Steak für den Preis jetzt zu bestellen, um das mal als Beispiel zu machen, ja. Dann, ne, du guckst auch nicht auf den Preis. Also klar guckst du auf den Preis, aber ist es dir wert? Das ist die Entscheidung. Und ich glaube, wenn du mit der Einstellung rangehst, ob es dir wert ist, diesen Preis, der da aufgerufen wird, ist zu zahlen, dann wirst du immer eine gute Entscheidung treffen.
Du hast eben beschrieben, die erste Immobilie, oder bei dir war es ja dann die zweite, um genau zu sein, worauf du da geachtet hast. Jetzt, wo du das Portfolio ein bisschen ausgebaut hast und im Laufe der Jahre mit mehr Erfahrung, vielleicht auch mit sich verändernden Bedingungen am Markt, haben sich da so ein bisschen deine zentralen Kriterien geändert oder was hat sich geändert an dem, wie du auf eine Immobilie schaust, wie du sie auswählst?
Puh, das ist eine gute Frage. Nachher ist man immer schlauer, weißt du? Also stelle ich mir die Frage, hätte ich die aus 2.5 nochmal genommen? Ja, hätte ich nochmal genommen. Ja, weil die Attribute da sind. Okay. Würde ich die daneben auch noch nehmen? Ja, glaube ich schon. Ja, so, ne? Also ist ein guter Standort. Nee, hat sich eigentlich kaum verändert. Klar, wie ich schon sagte, du hast jetzt ein anderes Thema. Du hast natürlich, also wenn du jetzt ältere Bausemester nimmst, hast du ja bestimmte Grundschnitttypen. Das wurde ja über bestimmte Jahrzehnte bestimmte Wohnungstypen einfach dargestellt. Ein Beispiel, in einer der Wohnungen habe ich eine Wand rausgehauen, sodass die Küche jetzt offen ist. Das war vorher der, gar nicht böse gemeint, Mamas Bereich, ne, wurde 70er Jahre gebaut, Mamas Bereich, und am besten eben mach mal die Tür zu, damit ich nicht hier arbeiten sehe. Entschuldigung, wenn ich da jetzt so die alten Klischees raushole, ja, so. Und da ist jetzt die Wand raus, da steht ein Küchenblock, genau dort, wo vorher die Wand war, nicht mitten im Raum, aber dort, wo vorher der Esstisch getrennt war durch eine Wand von der Küche, ist jetzt ein Küchenblock, wo man sich drum umsetzen kann. Ja, so. Und das ist einfach, also ich würde schon immer auf die Zuschnitte, ich glaube schon, dass ich auf die Zuschnitte anders reagiere jetzt als vor 20 Jahren, weil es einfach nochmal, du hast einen anderen Mensch, du hast einen anderen Lebenstyp, du hast andere Lebensmodelle, du brauchst eben diesen separaten Raum, wo du dein Office bauen kannst, du kannst nicht, wenn du mit mehr als mit einem, also wenn du schon zu zweit bist, aber besser noch, wenn da noch im Zweifel noch ein kleiner Mensch dabei ist, dann kannst du das Office nicht im Wohnzimmer haben, wenn du einigermaßen oft Homeoffice machst. So. Und das sind sicherlich Sachen, da musst du darauf achten, dass du einen modernen Schnitt hast oder eben diesen flexiblen Schnitt hast, dass Menschen, die heute leben, die heute arbeiten, die heute ihre Lebenssituation haben, die sicherlich eine andere ist als vor 25 Jahren, als Internet nicht relevant war in der Arbeitswelt, sondern höchstens am Arbeitsplatz, aber zu Hause nicht. Und ein Homeoffice, was es damals schon gar nicht gab, das ist sicherlich was. Und dann bist du relativ schnell auch bei den, wo ist die nächste Kita und bleib dabei, wo sind die Ärzte, wo sind die Apotheken. Das hat sich nicht geändert, aber tatsächlich der Schnitt, wie gehst du mit der Wohnung um und was machst du in der Wohnung? Das sind heute andere Fragen als vor 20, 25 Jahren.
Da stehst du ja auch ganz gut daran an, dass du auch eben schon mal gesagt hast, so, du stellst dir eigentlich auch immer die Frage, würde ich hier unter irgendwelchen Umständen vielleicht einziehen? Und ich glaube, ja, das gehört eigentlich dazu. Also wenn der Schnitt oder die Aufteilung, wie auch immer man es nennen möchte, der Wohnung eben in die heutige Zeit passt, darauf zu achten, ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Tipp und sehr sinnvoll. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was Dinge sind, auf die du achtest. So wichtig ist die Lage etc. Mhm. Mikrolage, Makrolage, die Anbindung, die Infrastruktur, auch technische Infrastruktur, nenne ich es jetzt mal. Gibt es denn in so einem Anbahnungsprozess einer Immobilie im Moment für dich in der aktuellen Situation absolute Dealbreaker? Also was sind Dinge, die, das kann jetzt an der Immobilie selbst sein, das kann wirklich im Verhandlungsprozess, im ganzen Kaufprozess der Immobilie, kann alles drinstecken. Was sind für dich absolute No-Gos, wo sagst du, nee, hier lasse ich die Finger von?
Überraschungen, aber das ist nichts Neues. Das ist eigentlich seit allen Zeiten und das ist nicht nur privat, sondern auch im Geschäftsleben so. Nichts ist schlimmer, als wenn du, also es kann immer mal was hochkommen, was nicht gesehen war oder was vielleicht, ja, da fehlte dann vielleicht doch eine kleine Dokumentation. Aber was nicht geht, ist, wenn das zweimal oder das dritte Mal, ach nee, hab ich vergessen, ja so, ach ja, hätte ich mal erwähnen sollen. Das kommt nicht gut und das kommt zu einem Zeitpunkt, dann irgendwann fängst du an, okay, was fehlt denn noch, ne, wenn du das Vertrauen verlierst. Also ich mag Situationen, auch im Geschäftsleben, wirklich, leg die Karten auf den Tisch, hör auf zu pokern, hör auf, das Beste rauszuholen, auch auf der anderen Seite, im Sinne von, weiß nicht, unsere Branche hat so eine, Immobilienbranche ist über Jahre eigentlich immer eine an Thema des Informationsungleichgewichtes gewesen. Ne? Also ich als Verkäufer weiß mehr als der Käufer und ich hoffe, dass er ein paar Dinge nicht findet oder ein paar Ungenauigkeiten übersieht und gar nicht böse gemeint, sondern aus der Situation heraus geboren, dass man eben versucht, Dinge zu optimieren. Und das mag ich privat überhaupt nicht. Ja, sag, was Ross und Reiter ist und wenn, keine Ahnung, Beispiel, wenn du halt Warmwasserschaden hattest im Rohr, dann erzähl's mir. Ja, und ich mag's nicht irgendwann, wenn man sieht, Moment mal, warum sind da so eine Stelle komisch, dann fragen, was denn da passiert, und sagen, ah ja, da hatte ich übrigens einen Warmwasserschaden. Ja, so, das geht gar nicht. Ne, so, weil dann fängst du an und sagst, okay, dann bohren wir jetzt alle Wände auf oder wie? Und ich suche noch die anderen drei, oder? Was tun wir jetzt? Und das ist einfach, glaube ich, von Anfang an von beiden Seiten, geht offen da rein, sagt, was gut ist, sagt, was schlecht ist und dann red über den Preis und dann sag was und dann kommt man zusammen oder kommt nicht zusammen. Und das bitte auch nicht 100 Jahre lang, sondern wirklich, das war damals auch der Grund, warum ich von Position 2 auf 1 bin. Ich habe halt gesagt, okay, ich kann nichts so bezahlen und? Und der sagte, ja, mit dem anderen mache ich jetzt seit 8 Wochen rum. Und da, dann sage ich, okay, wenn Sie wollen, wenn Sie mir die Zusage geben, dass ich es bekomme, wenn ich innerhalb von 2 Wochen zahle, dann gehe ich heute zur Bank und dann habe ich das in 2 Monaten. In 2 Wochen. Und ich habe gesagt, okay, das vertraue ich Ihnen. Und dann habe ich geliefert. Ich glaube, nach 10 Tagen konnte ich ihm sagen, hier ist die Zusage in der Bank. Und dann sagt er, ist okay, machen.
Okay, perfekt. Ja, ich höre raus. Vor allem ein Grundvertrauen, eine gewisse Verbindlichkeit auch schon im ganzen Prozess des oder in Vorbereitung des Kaufes ist sehr, sehr wichtig. Wie ist das eigentlich? In welche Objekttypen investierst du? Hast du da einen Schwerpunkt? Investierst du eher in 1 bis 2 Zimmerwohnungen, größere Objekte? Wie ist das?
Wir müssen ja Kirche ein bisschen Dorf lassen. Also es ist jetzt, ich habe jetzt kein Portfolio von 400 Wohnungen, ja, wo ich dann mal sage, jetzt mache ich mal 3 hier und 7 dort. Ne? Also ein bisschen kleiner. Aber in der Tat, was würde ich als nächstes machen, ist vielleicht die richtige Frage, ist tatsächlich im Moment eine spannende Frage. Ich glaube schon, dass man in den Bereich, ich sag mal, etwas ältere Gebäude und dann eben sinnvoll aus einer Energieklasse, die vielleicht im Bereich F, G oder H ist im Energieausweis, dann mit geschickter Tätigkeit das Ding Richtung D oder C runterbringen. Dazu musst du nicht das ganze Haus abreißen und neu aufbauen. Ne? Also wenn du guckst, wenn du mal ein paar Fenster und mal eine Dämmung und sowas, du musst noch nicht die Fassade vorne richtig zupflastern, aber vielleicht doch die neue Heizung, ja, nein. Ne? So, da gibt es Beispiel, wenn du jetzt in einem Gebiet bist, wo es schon Fernwärme gibt, ja, so, und da ist eine Gasheizung drin, historisch bedingt. Dann zu sagen, Mensch, also kriege ich das hin, dass ich das als Fernwärmenetz bekomme. Ja, und dadurch schon mal den ersten großen Schritt im Energieausweisverbesserung hinkriege. Das Ganze dann, was ich jedem empfehle, Smart Metering, also bringt diese blöden Sensoren im ganzen Haus an, messt was Verbraucherverhalten und kauft euch eine kleine Steuerungseinheit auf der Heizung, die eben tatsächlich nachts von 2 bis morgens um 7 erstmal nichts macht oder intelligent macht dadurch die Kosten optimiert, die einfach, ohne dass du per App sagen würdest, mach mal die Jalousie runter und dreh mal die Heizung ab, ich bin jetzt im Büro. Das musst du heutzutage nicht mehr, das musst du nicht mehr händisch machen, sondern da gibt's KI zu. Ja, die analysiert dein Verhalten, die misst das über einen bestimmten Zyklus und die wickelt es dann für dich ab. Also solche Sachen, wenig Aufwand, viel Erfolg. Ich glaube, wenn man da reingeht, dann kannst du, wie gesagt, eben auch ein deutlich älteres Gebäude schon optimieren. Und dann ist eben die Frage, ist dann Solar drauf oder musst du eine Wärmepumpe dazu packen oder ne, so. Wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann kommst du automatisch in den tendenziell stadtnahen Raum, dann bist du nicht in der Innenstadt. Und da dann so ein bisschen die Filets zu finden, wo du sagst, okay, hier ist mal einer, der, was weiß ich, für 14, 18, 12, 2000 Euro den Quadratmeter, die den Einstand bietet, Fläche, pro Quadratmeter Fläche, und du steckst nochmal 200, 300, 400 Euro den Quadratmeter rein, um dann eben am Ende einen Zustand zu haben, der diesen Euro oder 1,50 mehr bringt, weil eben der Mieter sieht, dass er in den Nebenkosten deutlich besser liegt. So, dann bist du irgendwann, also selbst unsere, also je jünger die Generation dir anmietet, desto mehr die Fragen zum Thema, Kaltmiete ist ja das eine, aber was habe ich eigentlich an Nebenkosten? Und die Fragen kamen ja früher nicht. Früher haben sie alle geguckt und haben gesagt, wie 12 Euro kalt. Ja, so, dass du dann im Zweifel ein ungedämmtes Haus mit einer undichten Gartenleitung, ich übertreibe mal, dich dumm und dämlich bezahlt hast, ja, dann da hat ja keiner nachgeguckt. So, und das ist mittlerweile in so vielen Köpfen drin, dass die Leute alle sagen, Moment mal, was ist denn? Ja, es hat ja jeder, der zur Miete gewohnt hat, hat in den letzten 3, 4 Jahren durch den Energieschock diese dramatische Veränderung in den Nebenkosten gesehen. Weil eben in den Abrechnungen, die auf einmal Beträge drin standen, wie jetzt, was ist denn das? So, das heißt, jeder hat sich angefangen ich bin ja selber im Moment zur Miete, selber meinen Vermieter gefragt, ich sage, wollen wir mal eine Abflachung, 100 Euro erhöhen. Ja, und er meinte auch, ja, lass uns mal machen. So, dass es dann nicht gebraucht wurde, weil es ein anderes Verbrauchsverhalten hatte als meine Vormieter, ist okay. Ja, und insofern, aber das ist ein Thema. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe, und das ist dann im zweiten Schritt erst die Nutzungsart, aber im ersten Schritt ist es erstmal, was der Zustand des Gebäudes. Da kannst du auch, wie ich schon sagte, du kannst bewusst in energetisch untergeordnete Sachen gehen und die dann verbessern mit ein bisschen Aufwand. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und dann bleib dabei, würdest du selber reinziehen. Du bist Student, würdest du diese Wohnung nutzen, dann machst du Mikroliving. Du bist Familie mit 2 Kindern, würdest du diese Wohnung nutzen, dann machst du diese Wohnung. Besser kann man es nicht beschreiben. Und dann ist dann am Ende natürlich auch eine Frage, was ist auf dem Markt? Und das ist ja eher der limitierendste Faktor, weil ja doch der ein oder andere im Moment nicht verkauft und das Angebot als solches eher noch ein bisschen zurückhaltend ist, weil alle im Prinzip sagen, na gut, ist denn jetzt das Ende der Preisstange nach unten erreicht und die Verkäufer vielleicht doch warten, bis sie in der Zukunft noch mal so bessere Werte bekommen. Ja,
ja, einige Zuhörerinnen und Zuhörer sind vermutlich oder viele werden vermutlich an einem Punkt sein, wo sie sagen, ich bin gerade dabei, mich irgendwie zu rüsten und überlege vielleicht, ob ich in meine erste Immobilie investiere, wann ich das tue, wie ich das tue. Würdest du denn mit deiner Erfahrung, die du heute hast, sagen, für den Start, für die erste Immobilie als Kapitalanlage, sollte das eher, gehe ich da eher auf eine Zweizimmerwohnung oder macht es aus irgendwelchen Gründen aus deiner Sicht vielleicht doch Sinn, gleich eine etwas größere, eine 3- oder 4-Zimmerwohnung zu nehmen? Welche Vor- und Nachteile hat das aus deiner Sicht?
Der Blick aufs Konto erleichtert die Antwort, ja. Also die Frage ist ja, was ist denn deine Firepower? Ja, wenn du Microliving 36 Quadratmeter, 26 Quadratmeter in so einer Struktur bist, bist du ja im Endvolumen irgendwo um die zwischen 70 und 120.000 als Kaufpreis. Und je nachdem, ob du jetzt stadtnah bist, kleine Stadt, größere Stadt und so weiter. Ne? Alles andere geht ja sofort ins 250, 300 aufwärts. Deshalb, also die erste Frage ist ja, was kannst du dir leisten? So, wenn du natürlich wirklich ein Startup bist und willst mal einen kleinen Schritt gehen, dann geh nach Microliving in der Universitätsstadt mit klarer Perspektive und langfristiger Uni, mit einem ansonsten einigermaßen intakten Wirtschaftsraum, also nicht nur Uni, sondern es gibt ja noch ein paar Hochschulgründungen der letzten 20 Jahre in Städten, wo du sagst, wie, die haben eine Hochschule. Also da sollte man vielleicht nochmal zweimal hingucken. Aber auch da, selbst dort wirst du diese Flächen brauchen. So, und also insofern, das ist natürlich dann schon ein Betrag, wo du ich glaube, selbst bei den finanzierenden Banken noch einen ordentlichen ordentlichen eine Quote kriegst, eine ordentliche LTV kriegst, sodass dann der Eigenmitteleinsatz dann vielleicht doch überschaubar ist und vielleicht sind es deine ersten 10, 15, 20.000 Eigenkapital, die du einsetzt, entsprechend mit 50.000 Kredit erhöht, dann bist du bei 70.000 und dann gibt es durchaus Städte auf dieser Welt, wo du dann Studentenapartments oder Multi-Living, nennen wir es allgemeiner, die du dann erwerben kannst und auf den Betreiber, wenn der solide ist und das Ding einigermaßen nah zur Uni liegt, Hochschule liegt, Fachhochschule liegt, dann ist das meines Erachtens machbar. Ja, und dann ist das etwas, was eine schöne kleine Einheit ist und wir müssen mal gucken, was machst du nach einer gewissen Zeit, die du im Zweifel dann auch nochmal einsetzen kannst, wenn du bestimmte Fristen einhältst und steuerlich entsprechend ohne Gewinnversteuerung dann weiterzudrehen nach der Haltefrist. Denn ja, dann ist das auch eine Währung für dich, dass du immer auch jemanden findest, dass so eine kleine Einheit dir inzwischen auch nochmal abnimmt. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorher sagte, mit dem Ausgangsmodell. Sieh halt zu, dass die Miete einigermaßen deinen Kapitaldienst deckt und eben, dass du mit deinen Netto-Kaltmieten deinen Kapitaldienst zumindest nochmal zu 70, 80, 90% abdeckst. Kannst ja selber sagen, ich bin bereit, jeden Monat selber nochmal 100 draufzulegen. Ja, wenn die Miete nicht ganz ausreicht, dass du nochmal selber 100, das ist ja auch ein Sparplan. Denn es geht am Ende in die Tilgung, es geht am Ende in den freien Kapitalwert, den du erzeugst durch A, Wertsteigerung und B, Runtertilgen der Schulden. Und wenn du das einigermaßen im Lot hast, dann ist die Immobilie, dann beginne, dann fang halt an.
Fang halt an, gutes Stichwort. Du hast eben schon mal angedeutet bei dir, dass du im Moment ein Haus, Bestand hast, wo du seit einem halben Jahr hin und her überlegst, machst du selber, gibst du das in andere Hände, hast du, glaube ich, gesagt, als eine Überlegung. Wie ist das allgemein bei dir? Hältst du die meisten Immobilien, die du als Kapitalanlage kaufst, im Bestand? Hast du schon mal, oder was, hast du schon mal Fix and Flip Deal oder so angefasst? Nee,
bin ich nicht. Sorry, vielleicht, das ist eine Charakterfrage, es trifft zu viel Aufwand. Punkt. Ja, also mit dem ganz breiten Grinsen, nee, also wenn, deshalb ist auch der Anteil nicht so groß. Ich sage ja, ich habe keine 400 Einheiten, über die wir jetzt reden, ja, sondern das ist alles überschaubar und insofern ist das naturgemäß kein kurzfristig. Nix hin, lass es für sich hinwirtschaften und dann irgendwann, keine Ahnung, dreh es weiter. Und wie gesagt, der Anlass jetzt ist ja noch nicht mal, dass die Lage und der Standort schlecht ist, sondern der Anlass jetzt ist tatsächlich zu sagen, tue ich mir das energetisch an oder nicht. Also auch wieder eine Aufwandsfrage. Also tatsächlich ist meine Frage, warum ich mich derzeit damit beschäftige, eher, wie viel Aufwand soll das bei mir auslösen? Gar keine immobilienwirtschaftliche Fragestellung, die ich habe, andere dahinter verbunden. Die ist eigentlich zweitrangig. Also eher die Frage, wie viel Aufwand will ich damit haben?
Die Situation, so die Gesamtsituation am Immobilienmarkt hat sich in den letzten ein, zwei Jahren ja wirklich stark geändert oder ziemlich stark geändert. Die ganze Stimmung ist einfach eine andere. Da hilft es immer, gerade wenn hier Leute zuhören, die noch nicht super viel eigene Erfahrungen gesammelt haben, von Profis wie dir mal was zu hören. Wieso sind oder ist die aktuelle Situation am Markt, also wieso bietet die trotzdem möglicherweise Chancen für den Einstieg in den Immobilienmarkt und wo siehst du diese Chancen aktuell?
Ja gut, jetzt erst recht. Also die Frage, wann war ein schlechter Zeitpunkt einzusteigen, hätte man sich wahrscheinlich vor 2,5 Jahren haben sich viele vor 2,5 Jahren gestellt, weil es ging nach der Finanzmarktkrise 2008, 2010, 2011 mit den ganzen Zinserleichterungen ja massiv nach unten, was die Zinsbelastung angeht und es konnten sich ja Haushalte, Immobilien leisten, auch in einem Wert, weil eben die Kapitaldienste so niedrig waren, dass es auf dem Nachfragemarkt und damit auf dem Wert, also auf den Kaufpreisen, damit Kaufwerte oder Hauswerten massiv nach oben ging. Und dass das, klar, retro ist man ganz schlau, dass es irgendwann passieren musste. Jetzt wussten wir, dass es passiert ist. Aber ich sag mal so, ab 2018, 2019 wurde die Zahl der Leute, die gesagt haben, das kann ja jetzt nicht ewig so weitergehen, mir steht nicht größer. So, und Retro 22 war vielleicht, also Anfang 22, einen Monat bevor eben der ganze Ärger da in der Ukraine losging und später ja dann zu den Zinserhöhungen der EZB führte, dass, also wer vielleicht im Januar 22 zu Höchstpreisen oder vielleicht gekauft hat, so, der wird vermutlich zu relativ Höchstpreisen gekauft haben, von denen wir uns entfernt haben. So, jetzt sind wir bei dem Thema, es ging mitunter deutlich bergab. Gradmesser, für mich sind immer so zwei Company-News relevant, um so dieses Fieberthermometer zu sehen, dass einer war die Interhyp als größter Börsennot oder als börsennotierter, relativ großer privater Baufinanzierungsvermittler, lies einfach die letzten 2,5 Jahre deren Pressemitteilung und du weißt, wie es dem privaten Häusle-Kaufmarkt geht, weil eben, wenn die nichts vermitteln, wird auch nichts gekauft, weil keiner ein Darlehen nachfragt. So, und da hörst du jetzt die ersten Upswing oder ersten Turnaround-Meldungen, es zieht wieder an. Und das Zweite, was so Wertindikation angeht, große Bestandshalter von Immobilienportfolien, allen voran der DAX-gelisteten Vonovia, die halt auch, wies die Quartalsberichte durch und addiere die Zahlen auf, wie die ihr Portfolio abgewertet haben. Ja, so Vonovia hat ein über Deutschland verteiltes, sehr durchschnittliches, also durchschnittliche Qualität, / Mietniveaus. Die haben auch mal ein High-End, aber die haben auch ein Low-End und in der Mitte siehst du und so. Und die sind inzwischen bei was, um die 20%+ in der Abwertung, seit das alles losging. Damit weißt du ungefähr, wie viel Luft aus dem Markt raus ist. Und und jetzt, dann sind wir am Ende wieder in der Einzellage. Also das kann ja passieren, was will. Es kann ja immer noch sein, wenn du, was hört man denn an, in Hamburg Rotenbaumchaussee jetzt ein Haus angeboten bekommst, das ist vermutlich ein bisschen weniger wert. Aber ist es denn 5% weniger, weil du einen Menschen findest und sagst, Moment, so ein Haus gibt's ja gar nicht. Ich zahle trotzdem den alten Preis, weil das will ich haben. Ja, oder bist du halt in irgendeiner Nebenlage 100-mal duplizierbar, wo es dann wirklich nur drauf ankommt, was habe ich denn da für eine Miete und womit, wie viel Kapitaldienst habe ich dagegen? Und dann ist es dort wahrscheinlich eher so, dass die Preise deutlich heruntergegangen sind. So, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wenn du einsteigen willst. Ich sag mal so, die letzten 2 Jahre sind die Preise günstiger geworden. Sind wir am Tiefpunkt individuell betrachtet, kann es immer noch mal sein, dass es an einem Vorort oder in einem etwas größeren Mikrostandort noch Preiskorrekturen -10 gibt, -5. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was ich eingangs habe, beim letzten Pfennig. Du kannst dich auf tot optimieren, dann wirst du aber nie ein Haus kaufen. Also irgendwann musst du kaufen und dann musst du auch sagen, und wenn es dann nochmal 5% runtergeht, nebendran, so what, dann musst du halt 6 Jahre oder 7 Jahre warten, bis du deine Mieterträge hast, die diese Kompensation auffangen. Aber on the long run, ist das etwas, was zurückkommen wird? Ganz ehrlich, wir schaffen es nicht, genug Wohnungen zu bauen. In 2-3 Jahren, wenn die letzten Projektentwicklungen, die jetzt noch laufen, im Markt sind und vermietet sind, werden wir keine nicht signifikante Neubauzuführungen von Wohnraum in den Markt haben. Das heißt also, alle werden sich um die Wohnungen streiten, die da sind. Wenn wir jetzt einigermaßen im Volkswirtschaftskurs Teil 1 erstes Semester zugehört haben, wenn es einen typischen Markt für Angebot und Nachfrage in der Welt und auf der ganzen Welt für Volkswirtschaftstheorien gibt, dann ist das der Mietmarkt. Ja, hast du zu viel Wohnungen, gehen der Preise runter, hast du zu wenig, gehen der Preise hoch. Jetzt können wir beide überlegen, ob wir in 10 Jahren mehr Wohnungen oder weniger Wohnungen haben, oder? Ne? So, und auch da, jetzt über den individuellen Bedürfnissen, die Zahl der Single-Haushalte nimmt zu, die Zahl der Doppelhaushalte nimmt zu im Sinne von Trennungssituationen oder Arbeitsplatzwechsel und sonstige Sachen. Der eine ist schon in Berlin, die andere ist noch in Frankfurt. Bis man das zusammenführt und ach, dann ist doch die Wohnung in Frankfurt trotzdem schön, können wir uns leisten, behalten wir und solche Themen. Also wir verbrauchen ja immer mehr Fläche. Also das heißt, zu den, es kommen keine neuen Flächen in den Markt, ist sogar der Klumpen, der in den Flächen hockt, inzwischen ständig auf Wachstum und mehr Konsum und mehr Bedarf ausgerichtet. Also es müsste ja ich bin ja kein Augur und ich bin kein Hellseher, aber ist jetzt nicht wirklich überraschend, wenn wir in 3 Jahren zu wenig Wohnungen haben, was dazu führt, dass du noch mehr Schlangen an den Türen hast, wenn denn mal eine vermietet wird. So. Das wird sich darauf auswirken, dass der Preis bei der Neuvermietung vermutlich nicht sinkt. Ja, selbst dann nicht, wenn die liebe Regierung der Meinung ist, irgendwelche Deckel und Regeln draufzusetzen. Ehrlich. Wenn du die Wohnung haben willst, stell dir vor, du bist ein Mensch und sagst, aber der Vermieter verstößt gegen die Mietpreisbremse. Verklagst du deinen Vermieter, weil er dir 3 Euro zu viel nimmt? Nein, machst du nicht, weil dann kriegst du die Wohnung nicht. Entschuldigung, wenn ich das so offen ausspreche, aber es ist doch so. Also wir werden einen, es ist doch einfach sehr, sehr wahrscheinlich, dass in Zukunft die Mieten steigen werden, zumindest in den Räumen, wo die Wirtschaftskraft ist. So, also geh rein in das Thema, weil es wird vermutlich nicht das Schlechteste sein in der Zukunft. Oder dass ich Beratung getätigt habe jetzt.
Guter Hinweis. Du hast ja gesagt, also sich irgendwie zu lange zu warten, zu lange zu theorisieren, hin und her zu überlegen, ist oft auch nicht der richtige Weg, immer noch weiter zu warten auf den noch besseren Zeitpunkt. Ja. Trotzdem, was sind denn aus deiner Sicht, also trotzdem sollte, ich glaube, da sind wir uns sicher einig, sollte ja niemand blind, in Anführungszeichen, in den Markt starten. Was sind denn so aus deiner Sicht die Dinge, die sich EinsteigerInnen, bevor sie loslegen, auf jeden Fall drauf schaffen sollten? Was sollte man dafür mal am Schirm haben? Womit sollte man sich mal beschäftigt haben? Was muss man vielleicht für sich selbst erledigt haben? Was muss man wissen?
Also ich komme aus meinem privaten Umfeld, wenn ich gefragt wurde, guck mal, wir wollen ein Haus kaufen, rechne mal durch, ob wir das uns leisten können. Ja, den Menschen habe ich gesagt, ich will deine Einkommensverhältnisse gar nicht sehen. Es gibt eine einfache Frage. Du hast das Haus gekauft, dir gehen am gleichen Tag die Waschmaschine, der Kühlschrank und die Spülmaschine kaputt. Kannst du die aus deinem Cash bezahlen oder musst du bei Mediamarkt 36 Monate anschreiben? Das ist die Grundessenz dessen, wie man investiert. Hast du danach noch genug Cash, um Unvorhergesehenes zu kompensieren? Also geh nicht rein, wenn es auf dem letzten Drücker ist oder auf der dicksten Rille. Ja, weil wenn du dir das leisten, war das schöne Beispiel eben. Du kannst dir eine Wohnung holen und du bist vielleicht gegenüber der Bank am Anfang mit 100 Euro im Kapitaldienst unter Wasser pro Monat. Wenn das für dich ein Sparplan ist, den du im Zweifel sonst in einen ETF-Plan oder in einen Aktienplan oder in einen Bausparvertrag, whatever, eingezahlt hättest, die du sowieso weggelegt hättest, dann mach's doch. Dann legst du halt auch noch in die Immobilie. Aber wenn du sagst, oh Mist, ich kann jetzt hier zweimal weniger beim Pizzaservice anrufen, weil ich habe ja diese blöde Wohnung an der Backe und da ist ja ein Hunderter weg im Monat bei mir Cash, dann mach's nicht. Mhm. Ja, also bleibe dabei, immer, das ist einfach praktisch. Dir gehen drei Elektrogeräte kaputt, wiederbeschaffen es nur 2.500, kannst du ihn leisten oder nicht? Wenn du die nicht auf dem Konto hast, kauft er keine Immobilie, weil das ist im Zweifel nämlich der Klempner, den du brauchst, weil die Heizung kaputt gegangen ist. Mhm. Die Rechnung. Das ist so das Äquivalent dagegen. Und wenn du das nicht aus dem Überschuss oder Schrägstrich Reserven oder aus einem anderen Topf nehmen kannst, sondern wenn du dann abhängig bist, dass du, keine Ahnung, am besten einen Kredit aufnimmst, weil der in der Wohnung irgendwie was abgebrochen ist, dann mach's nicht. Ne? Also, aber das gilt auch für sonstige langfristigere Verpflichtungen, die du einst. Und das ist sicherlich der Unterschied. Ich meine, selbst ein Aktienkurs, der dann runtergegangen ist, du bist mit 10.000 rein, du stehst bei 7,5, hat immer noch den Wert von 7,5. Und die kannst du trotzdem am nächsten, es tut zwar weh, aber du kannst den am nächsten Tag zu Cash machen. So, die Immobilie, das ist der größte Unterschied, die kannst du nicht am nächsten Tag zu Cash machen. Das musst du einplanen. Und das ist vielleicht der größte Hinweis, mach's dann, wenn's passt. Oder geh in Surrogate. Ne? Du kannst ja mittlerweile auch eben digital in Immobilien gehen und tokenized in Immobilien gehen und whatever. Bei uns machst du Projektentwicklungsfinanzierungen. Also 36 Monate, 24 Monate. Es gibt ja Ersatzthemen. Also du musst ja nicht direkt ins Grundbuch. Vielleicht hast du auch einen anderen Weg. Oder du gehst vielleicht doch in die gute alte Fondswelt, ja, die dir dann mit bestimmten Fristen zumindest wieder einen Teil deines Geldes zurückgibt. Also, ja, Immobilie als solche, bleibe ich ja dabei, gut, aber man muss sich zumindest, wenn du ins Grundbuch gehst, musst du dir klar sein, dass, da haben wir ja auch drüber gesprochen, ist das so ein Flip-Ding. Mach's nicht, mach's wirklich, wenn du sagst, das ist jetzt etwas, was für meine lange Bank ist und wo ich tatsächlich nicht drauf gucken muss.
Also vor allem die eigenen Einkommensverhältnisse, die eigene Haushaltsrechnung gut kennen und sich eben sicher sein, dass man das stemmen, dass man das wegstecken kann, selbst im Worst Case, nenne ich es jetzt mal, wenn eben irgendwas passiert und Kosten entstehen, muss man die tragen können.
Richtig.
Hast du so ein bisschen Richtung Ende Tipps zur Wissensbeschaffung? Also wo informierst du dich? Wo können sich vielleicht Leute, die noch nicht so super viel eigene Erfahrung haben, vor dem Start informieren? Gibt es da gute Quellen, die du auf Tasche hast?
Wir geben nicht meine Telefonnummer weiter, das wird zu anstrengend. Nein, Spaß beiseite.
Ganz ehrlich, mach eine Marktbeobachtung, wenn du wirklich sagst, okay, hier in der Ecke, das bleibt, das, ich habe dir mein Prinzip am Anfang gesagt, ich mache das da, wo ich bin, weil da weiß ich, wo die Apotheke ist. Also jetzt mit Google anzufangen, ich könnte in München Vorort, ich bin ja in Frankfurt, ne, ich könnte jetzt in München Vorort, sehe ich eine tolle Immobilie. Was mache ich? Ich gehe nach Google, dann fange ich an, wo ist der Rewe, wo ist das? Wir sind wieder beim Aufwand, Wahnsinnsaufwand. Also mach's doch da, wo du dich auskennst. Dann fang an, den Markt zu beobachten. Guck doch mal, wie lange bestimmte Objekte auf den einschlägigen Plattformen, Immo-Welt, Immo-Scout, wie sie alle heißen, wie lange die da stehen. Klar, es sind Angebotspreise, da ist immer nochmal Verhandlungswasser drin, aber trotzdem, es ist eine Indikation. Wie schnell dreht sich sowas? Was ist überhaupt im Markt verfügbar? Wenn du auf einmal merkst, dass in einem Stadtteil auf einen Schwung 20, 30 Wohnungen im Angebot sind, fang mal an nachzufragen, warum das jetzt passiert. Ein schönes Beispiel, als die zweite Landebahn in Frankfurt klar war, dass sie jetzt auf der Fläche liegt, wo sie jetzt dann auch tatsächlich realisiert wurde, hast du am Sachsenhäuserberg auf einmal die Angebote gehabt. Weil klar war, dass die Flieger relativ stark über die zum Teil ja wilden Gegenden drüber sind. Und die Leute haben früh antizipiert, dass das wahrscheinlich einen Wertverlust bedeuten könnte, der ja auch zum Teil eingetreten ist. So, ne, also guck doch mal, warum hast du auf einmal ein Angebot in deiner Ecke? Wird da irgendwas gebaut? Kommt da irgendein Gebäude hin? Kommt da irgendwie, wird nebendran, ich übertreibe meine Müllverbrennungsanlage hingestellt? Ja, so, dann hast du wahrscheinlich die Idee davon, worum die Preise darunter gehen. Also beschäftige mich direkt damit. Ja, oder frag halt jemanden, der sich damit auskennt. Das kann mir keiner erzählen, dass er nicht im Freundeskreis jemanden hat, der nicht in diese Richtung schon mal unterwegs war. Weiß der Deutsche als solches spricht ja nicht so gerne über das, was er hat und was er nicht hat. Deshalb finde ich ja so Podcast ja gut, einfach mal drüber zu reden. Hat doch einfach Leute mal in eurem Umfeld an. Ja, und quatscht mal drüber. Und was denkst denn du da? Ich überlege gerade, vielleicht hat er sogar noch jemanden, der jemanden kennt. So, und dann sind wir wieder beim Netzwerken. Ja, und Netzwerken geht halt auch bewahrt. Und dann findest du deine Informationen. Du solltest immer auch mal mit der Bank gesprochen haben, das ist vielleicht das Letzte noch, ne? Also größte Überraschung, du denkst, du hast einen Wahnsinns-Deal, gehst zur Bank, wo die sagen, ach nee, wissen Sie, also mit Ihrem Einkommen und so, das ist zu groß für Sie. Also nimm im Zweifel auch mal ein Objekt, was du gar nicht kaufen willst, aber geh damit mal zur Bank, damit die schon gewarnt sind, dass du in die Richtung unterwegs bist. Um dir einfach da eine Überraschung zu ersparen. So nach dem Motto, also nee, Herr Kräuter, das lassen wir mal, also hier für 200.000 Immobilie kaufen mit Ihren Einkommensverhältnissen. Nee, nicht. Ja, stell dir vor, du hast jetzt wirklich dein Objekt gefunden, gehst zur Bank und kriegst die Rückmeldung. Ja, das kannst du ja sparen. Geh vorher mit einem anderen Objekt hin und check mal, ob die bereit sind, dich zu unterstützen. Ja, und da kriegst du eigentlich dann mal, mach ruhig mal so ein Dummy. Das ist wie immer im Leben, probier es halt aus. Und dann kommst du eigentlich, ja, dann kannst du eigentlich nachher relativ gut handeln.
Ich habe mal rausgezogen, so vor allem die beiden Hauptstichworte: beobachten, also den eigenen Markt, das eigene Umfeld beobachten und eben Netzwerk nutzen, Netzwerk aufbauen und davon profitieren. Zum Anschluss eine Frage, mich bin auf die Antwort gespannt. Ich weiß, dass viele darauf immer nicht so gern antworten oder es auch sehr schwierig ist, darauf zu antworten konkret, aber was erwartest du, wenn du jetzt aufs nächste Jahr, also auf 2024, auf die nächsten 12 Monate, sagen wir mal, schaust? Du hast eben schon von den letzten Monaten gesprochen, so ein bisschen Bewegung im Markt wieder. Was erwartest du vom Immobilienmarkt in den nächsten 6 bis 12 Monaten?
Klar, ein Ende der Konsolidierung. Das heißt, es geht mindestens seitwärts bis leicht aufwärts. Das heißt, du wirst einfach wieder... Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Mensch gewöhnt sich an neue Umstände. Und das ist das Moment, wo ich sehr viel drüber nachdenke, was ist eigentlich Parallelität zur letzten Finanzmarktkrise. Es gibt ganz viele Unterschiede, aber per se merkst du, dass so einen guten Abstand danach, es ist ja ein Schockereignis, das war damals Lehman, ja, und dann gab es Folgeereignisse. Und hier könnte man sagen, Schockerlebnis ist entweder März 22 Einmarsch, also Ende Februar 22 Einmarsch in die Ukraine. Vielleicht ist aber das Schockerlebnis zumindest auf dem Immobilienmarkt eher die EZB-Entscheidungen, die dann im Sommer folgten und das in einer dramatischen Geschwindigkeit. Wenn du also den Sommer 22 nimmst als Ausgangspunkt und dann sagst, der Mensch braucht so 2, 2,5, 3 Jahre, bis er sich dran gewöhnt hat,
dann bist du exakt in meinem Szenario, was die nächsten Monate passiert, denn wir sind in diesem Fenster. Und das ist das, was du jetzt gerade so auch im professionellen, wie aber auch im selbstentscheidenden Markt siehst. Die Menschen haben jetzt verstanden, wie die neuen Preise sind, wie die neuen Zinsen sind, wie die neue Weltwirtschaft gerade ist, wie, keine Ahnung, die neuen Gaspreise sind, die neuen so. Was wir gerade erleben in vielen Parametern ist ein Seitwärtsbewegung und Stabilität. Also dieses Volatile, was wir über 2 Jahre hatten, was krisentypisch ist, ne? Dann schlippen halt die Stahlpreise hoch und runter, dann schlippen, ne, so, und dann die Zinsen hoch und runter und es ist nicht sicher. Und was macht denn die EZB? Und so langsam trottet sich das ein. Sobald der Mensch als Gewohnheitstier das Gefühl hat, dass Dinge sich wieder stabilisieren, trifft er wieder Entscheidungen. Und wer Entscheidungen trifft, sorgt dafür, dass Bewegungen und Transaktionen stattfinden. Und Transaktionen führen dazu, dass sich Preise wieder bewegen und wieder festzurren. Und dass du damit wieder self-fulfilling eine eigene, noch bessere Basis bekommst, die nächste Entscheidung zu treffen. Für mich ist jetzt zweite Jahreshälfte beginnend, aber insbesondere erste Jahreshälfte 2025 ganz klar die Rückkehr zur Entscheidung. Wird maßgeblich sein. Das heißt, die Leute werden wieder tun und nicht in Schockstarre verharren und oh Gott, abwarten, Kaninchen und Schlange, wer beißt zuerst. Ja? Und das ist für mich die nächsten 12 Monate zu beobachten, dass sich dieser Trend, den wir in kleinen, zarten Pflänzlein sehen, deutlich verstärken wird. Und wenn er sich deutlich verstärken wird, dann wird es dazu führen, dass wir wieder in ein klares, positives Umfeld kommen, wo eben Dinge entschieden werden, wo Dinge gemacht werden, wo investiert wird, wo gekauft wird, wo verkauft wird, finanziert wird. Und dann werden ganz viele Parameter, die heute auf Gelb bis Rot stehen, werden dann wieder auf Grün stehen.
Okay, super. Vielen Dank. Das waren sehr, sehr viele, sehr spannende Insights, Infos, die du hier mitgegeben hast. Ich bedanke mich für deine Zeit, für dein ganzes Wissen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und vor allem vielen Dank für deinen ganzen Einblick.
Ja, ich sag danke. Bin gespannt, wer bis zum Ende hört. Aber vielleicht machst du einen Teaser, dass am Ende noch eine Perspektive kommt. Ja. Aber nee, in der Tat, immer gut. Und ich habe es ja eben schon gesagt, wir sprechen viel zu wenig drüber. Und euer Format ist eins derer, wo ich dann auch sage, ich bin das zweite Mal bei euch, vielen Dank dafür. Und wo ihr einfach sagt, lass uns drüber reden. Ja, und lass es uns aussprechen. Es ist alles meine Meinung, ja. Aber vielleicht habe ich ja doch mal so ein, zwei Ideen, wo jemand sagt, selbst wenn er sagt, das stimme ich gar nicht zu, hat er ja dann immerhin schon seine Meinung gebildet. Und wenn das der Zweck war, warum wir gesprochen haben, dann freut es mich das sehr. Also insofern danke an dich und danke an alle, die bis zum Ende zugehört haben.
Ja, vielen, vielen Dank. Mir bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, alle, die ihr zuhören, wisst, wo und wie ihr Urbio über die Socials erreicht. Wenn ihr hier die Folgen in Zukunft nicht verpassen wollt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr dem Feed auf dem Podcast-Player, den ihr nutzt, wenn ihr dem einfach folgt und im besten Falle noch positive Bewertungen da lasst. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.